Schwarz hören. Band läuft, hast du gerade gesagt, Jörg, an unsere früheren Zeiten sich erinnert, oder?
Auf jeden Fall, damit habe ich angefangen und ich war auch Weltmeister im Tortenzerstechen. Also das heißt, wenn der Bobby rausfiel, dann musste man dann immer aufwickeln und da habe ich gute Erinnerungen dran. Sehr so viel Zeit mit verbracht.
Jetzt müssen wir erklären, was ein Bobby ist. Also ein Bobby ist so ein
Metallwickelkern heißt das.
Metallwickelkern, genau. Und da wurden früher so dünne braune Bänder drum gewickelt, also ist genau genommen ein Band.
Etwa so in der Form wie Silvesterschlangen, also so fast genauso breit, glaube 0,6 Zentimeter oder so.
Ja, genau. Und da waren dann auf einem solchen großen Band, waren ungefähr 40 Minuten, wenn ich mich recht erinnere.
42. 1000 Meter Bänder waren das in der Regel. Es gab auch 750 Meter Bänder, aber in der Regel waren die 42 Minuten.
Mir ist das übrigens auch öfter passiert, also wenn das Band vom Bobby fiel, wie Jörg jetzt schon gerade gesagt hat, da war es dann gut und wir sitzen eben hier auf dem Gelände des DDR-Rundfunks ehemals in der Leperstraße in Berlin. Da gab es den sogenannten Block A, da habe ich gesessen, 10 Jahre fast. Und der war, wie lang ist der ungefähr? Du weißt ja immer ganz genau. 200 Nein. Meter Haus oder sowas oder 100
Meter. Weiß
ich nicht,
Meter. Weiß also dass das früher eine Holzfabrik gewesen sein soll. Und deswegen gibt es diese langen Flure, weil das Holz so lang war, was man damals
genau,
bearbeitete.
Genau, ein ellenlanges Haus und ganz breite Flure und nur an der Seite ganz kleine Büros. Und diese Flure waren wunderbar. Da konnte man versuchen, die 42 Minuten Schnürsenkel, so haben wir ja dazu auch gesagt, wieder so hinzukriegen, durchaus mit Auseinanderschneiden an den richtigen Stellen, dann hoffentlich wieder zusammengeschnitten. Mir ist das mal passiert mit einem Interview von Mikis Theodorakis.
Das ist ja natürlich ein wirklich wertvolles Interview. Bei mir ist es passiert mit der Podiumdiskothek, die ich mal kurzzeitig moderieren durfte. Und da lief der erste Teil schon, das war eine Aufzeichnung. Und der zweite ist mir beim Herübergeben zum Techniker tatsächlich kaputt gegangen. Und dann haben wir unter also großem Einsatz versucht, innerhalb des ablaufenden Tonbandes, was gerade live abgespielt wurde quasi, den zweiten Teil hinzubekommen. Weil die Sendung war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine Stunde lang. Das war in zwei Teile im Halt.
Ja. So, ja. Also zwei Radioleute unter sich, wie unschwer zu hören ist, geht also auch gleich ganz spezifisch los. Jörg Wagner ist ganz wenig nur jünger als ich, ist aber viel später zu DT64 gekommen, Nein. zumindest was deine richtige Anstellung betrifft.
Naja, nach der Armee 81 wollte ich studieren, habe aber meinen Studienplatz nicht bekommen und musste mich dann gedulden um 2 Jahre. Und das waren dann letzten Endes, wenn man es hintereinander addiert, dann nur 1,5 Jahre. Und in dieser Zeit jobbte ich 1981 bei DT64.
Ach, dann haben wir uns doch von meinen Anfangsjahren an schon gesehen.
Und
denn
zwar
ich habe da
bei
angefangen.
Marianne Oppel. Das war meine Chefin, Leiterin der Abteilung Musikpolitik. Da saß noch Tanja Braumann, die, ich sag mal, mehr so die Singebewegung abdeckte. Und dann kamst du, ich habe dich damals aus dem Augenwinkel nur wahrgenommen, als die Querflöte vom Oktoberclub.
Ja, ich kam aber nicht in die Redaktion Musikpolitik. Dass der Name für eure Redaktion so war, habe ich noch nie gehört. Also was man doch alles lernt durch einen Podcast so Mitte der 20er Jahre des darauf folgenden Jahrhunderts.
Ich war nämlich ganz irritiert, weil ich war einer der wenigen freien Mitarbeiter des Rundfunks damals und hatte nur gesagt, ich würde ganz gerne sinnvoll meine Zeit zum Studium überbrücken wollen und man steckte mich gleich zu Marianne Oppel und ich war jetzt nicht derjenige, der musikalische Interessen hatte, also ganz normal natürlich mit einem Tonbandgerät zu Hause mitgeschnitten und so, aber das Erste, was ich machen musste, ich musste ein Interview machen mit Precious Wilson im Palast der Republik, Sängerin von Eruption.
Ja.
Und da ich dachte, dass die irgendwie aus dem Westen kommt und Englisch singt, habe ich versucht, mit ihr ein englisches Interview zu machen, bis sie dann am Ende dann sagte, ja und wann läuft das? Auf Deutsch, ne? Und dann habe ich die ganze Zeit, jetzt muss ich das noch overvoicen, also praktisch die deutsche Synchronisation. Ja. Ich war so ein Idiot.
Das sind die Geschichten, die das Leben schreibt.
Ja, also ich war eigentlich nicht geeignet für diese Abteilung, weil ich eher aus dem Wort kam, nämlich Theaterwissenschaft habe ich studiert und ich habe früher Hörspiele gemacht. Also Musik war ja eine Leidenschaft, ich habe selber Gitarre gespielt und so. Im Singeclub habe ich Lieder gesungen, das war alles in Ordnung, aber ich hatte keine Ahnung von Musik.
Heute würdest du ja gut reinpassen.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Oh, das war jetzt üble Nachrede. Nein, um Gottes Willen, hat mit Musik gar nichts zu tun. Du, ich war ja auch eine Quereinsteigerin für den Rundfunk. Ich hatte zwar Ahnung von Musik und Kultur, weil ich das ja studiert hatte, aber ich hatte keine Ahnung von Rundfunk. Rundfunk, als ich 81 hier anfing. Ich hatte schon ein Praktikum gemacht mal und da habe ich auch Blut geleckt. Rundfunk, sowas lernte man dann hier auf dem Gelände in der Betriebsakademie. Einführung in den Rundfunkjournalismus. Und da hat man dann später Learning by Doing gemacht. Ne?
Also naja, das hatte ich alles nicht machen müssen. Komischerweise schickte man mich irgendwann zum Computerlehrgang. RedaBus, ein Betriebssystem, was heute keiner mehr kennt. Und ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aber ich musste das machen. Das war also völlig gaga. Wahrscheinlich war noch ein Platz frei oder man dachte, Computer ist die Zukunft und war es ja auch, ja. Aber nicht dieses System halt. Mhm. Ne?
Wobei, Jörg, man könnte ja sagen, du hast den Rundfunk in die Wiege gelegt bekommen, oder?
Ja, du spielst auf meine Eltern an,
ja.
Aber die waren gar nicht von Anfang an, jetzt muss ich nachdenken, nicht, dass ich was durcheinander bringe. Doch, die waren schon Radioten, als ich zur Welt kam.
Vater habe ich vor Augen bis
heute. Aber der hat Jura studiert an der Humboldt-Uni und machte dort aber Studentenfunk. Damals gab es in der Humboldt-Uni noch so Betriebsfunk, würde man heute vielleicht sagen. Radiosendung für Studenten. Wie die das gehört haben, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich in der Mensa oder so, weiß ich. Also wirklich. Und da lief meine Mutter, die schon beim DDR-Rundfunk war. Sie hatte Theaterwissenschaften, Germanistik studiert und fand den Hörfunk unheimlich spannend, im Gegensatz also zu Verlagen, wo man auch als Germanistin arbeiten könnte oder am Theater oder sonst wo. Die alte Holzfabrik, wo du sagtest, du hast dort im Block A gesessen, war spontan umfunktioniert worden zu einem Hörfunksender erstmal, weil die berühmte Masurenallee, das Haus des Rundfunks, von britischen Soldaten umstellt wurde und man dort den Berliner Rundfunk aushungerte mit Stacheldraht und dem Befehl eigentlich, das Funkhaus zu verlassen. Das war 1945 am 13. Mai dort eingerichtet worden von der sowjetischen Besatzungsmacht. Der Berliner Rundfunk hieß der damals schon. Und das fanden die Briten dann irgendwann nicht mehr lustig, weil das ja dann doch eher so, ich sag mal, sowjetisch gefärbte Radiosendungen waren. Der RIAS hatte sich dann gegründet 1946 als DIAS, als Drahtfunk im amerikanischen Sektor, wurde dann irgendwann der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Und auch die Briten hatten dann mit ihrer BBC und BFBS, British Forces Broadcasting Service, eigene Dependancen. Und dann sagten sie, nee, das ist ja Charlottenburg, das ist unsere Besatzungszone, geht mal raus. Und dann hatte man erst in Grünau so eine Zwischenstufe eingerichtet, wo dann Techniker später ausgebildet wurden. Und dann ist dieses Funkhaus gebaut worden. Und da hat meine Mutter angeheuert, die fand das spannend, von auch Bauhausarchitektur geprägt, dieses Gelände. Und hier waren Leute, die sie inspirierten. Und dann lief sie, wie gesagt, in der Humboldt-Uni, weil sie dort auch immer noch studierte, parallel. Mein Vater, also die wusste das damals noch nicht, dass das mein Vater wird. Und insofern war ich mit der ersten Wahrnehmung schon mit Radios quasi umgeben und mit Tonbandgeräten. Es gibt noch Aufnahmen von mir, wo ich irgendwie anderthalb war, was ja eher unüblich war, dass man in dieser Zeit ein Heimtonbandgerät zu Hause hatte. Aber mein Vater war wirklich ein Radiobesessener, der hatte also auch schon in Kombination mit dem Schallplattenspieler und dem Tony-Aufsatzgerät, hieß das damals, versucht, Radiosendungen mitzuschneiden. Ich glaube, ich wurde von der ersten Sekunde an infiziert.
Siehste, habe ich das doch richtig eingeleitet. Und man hört ja auch, der Mann ist medienbesessen. Also er kennt jedes Datum aus dem Kopf.
Nee.
Also,
nein. Also das ist ja leider
fast
das.
Jedes.
Ich kenne einige, ich kenne aber auch viele überflüssige Daten, also wie die Telefonnummer meiner Mutter 1966 auswendig, aber dann fallen mir tatsächlich bestimmte Dinge nicht ein. Also das ist,
hat was mit unserem Alter zu tun.
Nee, Lieber. Das war schon früher so. Also Namen zum Beispiel, wenn man moderiert, ist es ja wichtig, dass man weiß, wer der ist, der einem gegenüber sitzt.
Ich bin übrigens Petra Schwarz.
Danke, das hilft. Es ist tatsächlich so. Ich hatte mal eine Nachrichtensprecherin im Studio abzusagen und ich wusste nicht mehr, wie die heißt. Also ich konnte noch den Vornamen Nicole und sie ergänzte dann, weil sie merkte, die Pause ist so lang, Dietmar, wie sie wirklich heißt. Ne?
Ja. Na gut, Namen sind Schall und Rauch. Oder wie Goethe original schreibt, wie ich gelernt habe im Faust, Name ist Schall und Rauch.
Ah, okay.
Aber was wir gerade von dir gehört haben, wenn du da mal eben so ein paar Daten und wie das da war.
Das ist so wie der eigene Geburtstag, dass also, ich dann weiß, klar.
Ja, aber es ist irre. Der Mann ist der absolute Medienkenner. Und wenn man sieht, mit welchem Equipment er aufläuft, wenn er für seinen eigenen YouTube-Kanal zum Beispiel Zeitzeugen-Interviews macht, zu DT64, zu unserem früheren Sender. Ich sitze da mit absoluter Hochachtung davor und sage, es ist Wahnsinn.
Ja, da muss ich dir aber sagen, das ist nicht durch meine Eltern ausgelöst worden, sondern ich hatte schon mit 6 Jahren, also das ist meine jüngste Erinnerung, die Fotoapparatur meines Vaters in Beschlag genommen. Das war so eine Praktika und auch eine Veraflex. Und dann sagten meine Eltern irgendwann mal, nee, das ist viel zu teuer, das ist ja Spielreflex. Da haben sie mir eine Puwa Start geschenkt. Kostete damals, glaube ich, 16 Mark der DDR. Und dann haben die mich aber immer unterstützt. Also seltsamerweise, meine Mutter war immer interessiert, wohin entwickelt sich der Sohn. Und dann hatte ich sogar eine eigene Dunkelkammer, habe also Filme entwickelt und vergrößert und Papierabzüge gemacht. Und in der 9. Klasse hatte ich meine erste Schmalfilmkamera. Und das passte aber allerdings nicht in das DDR-Mediensystem. Da gab es eben eigentlich nur sowas wie Radio, wie Fernsehen. Du bist ja so eine Wandlerin zwischen den Welten gewesen und du hast deine Person zur Verfügung gestellt. Ich war ja eigentlich immer mehr daran interessiert, von der anderen Seite das zu machen und war nur wider Willen dann plötzlich, also ich habe mich nicht groß gesträubt, aber dann vor dem Mikrofon. Das fing an hier gegenüber im Hörspielkomplex 1969. Da sagte meine Mutter, geh doch da mal hin. So, sie war besorgt, dass ich mich wahrscheinlich irgendwie zu Hause langweilen könnte, weil ich nie Hausaufgaben gemacht habe. Ich habe schon immer in der Schule aufgepasst und teilweise die Schulaufgaben gemacht. Und dann war ich plötzlich in einem Hörspiel ohne Aufnahmeprüfung, nix. Und mein erster Satz im Radio damals war, ein Spatz. Da flog nämlich in dem Hörspiel Pause für Wanska ein kleiner Vogel durch die Schulklasse. Also da hatte jemand Angst, eine Klassenarbeit zu schreiben und dachte sich, wie kann ich diese Klassenarbeit verhindern? Und dann hat er also einen Spatz gefangen und den losgelassen. Und ich glaube, das war die Situation, wo man sagte, Jörg, kannst du das nicht mal rufen?
Da und warst du 10, wenn das 69 war.
Genau, da war ich 10. Und von da an ging es, also bis zum 18. Lebensjahr war ich dann in mehreren Hörspielen drin. Und da war es nur natürlich, dass ich letzten Endes dann auch irgendwie mal beim Radio lande, obwohl es auch nicht geplant war.
Da haben wir etwas gemeinsam. Das war ja bei mir auch nicht geplant. Und als du das jetzt erzähltest mit dem Hörspiel, ich muss dir sagen, ich habe kurz nach der Wende hier mal in einem Hörspiel die Rolle einer Moderatorin gespielt und habe gedacht, ist ja kein Problem, ich moderiere ja mein Leben lang Radio, mache ich mal locker so nebenbei, weißt du? Du, ich musste mich so strecken. Die anderen waren alles professionelle Schauspieler, also sowas wie Michael Kind, der war damals am BE, glaube ich, und andere Namen, Größen dieser Art. Und ich habe gemerkt, wie verschieden das doch ist, ob man Moderatorin ist mit journalistischem Anspruch. Vielleicht ja, mit einer ganz guten Stimme, aber doch kein Schauspieler oder keine Schauspielerin. Die haben immer alle gesagt, das hätte ich alles gut gemacht, aber ich war halt froh, als wir damit fertig waren. Solche Anekdoten fallen einem ein, wenn man dann hier in diesem Gelände mal wieder ist. Was übrigens von außen zum Teil auch gruselig aussieht, weil das Gebäude, wo du ewig und 3 Tage ja drin gesessen hast, dieses Gelbe, das ist ja völlig entkernt, hat man das Gefühl. Also da gibt's ja keine
Fenster mehr, ne? Umgestaltet werden. Es soll den Charme einer Tiefgarage innen drin behalten. Also so sieht das jetzt momentan aus. Ja. Diese Holztäfelung, teilweise in den Büros, ist weg. Und viel Graffiti ist da jetzt drin. Und das soll eine Funky Town werden. Also so eine Art Kultur-, Musik-, Begegnungszentrum mit Publikum, mit Veranstaltungen, mit Galerie und so.
Und mit Fenstern, hoffen wir doch.
Ja.
Weil im Moment, es sieht aus, als ob man hier im Kriegsgebiet ist, wenn man da vorne langfährt.
Und ich war aber in Vorbereitung zu dieser ganzen Geschichte, weil man mich auch angefragt hatte, ob ich da mal durchlaufen kann für irgend so eine Kamera, auch mal im Hörspielkomplex und habe mir wieder diese Treppe angeguckt. Und weil du sagtest, ja, man hat Ehrfurcht vor diesen Schauspielern. Ich war ja Kind. Und als Kind hatte man ja keine Ausbildung. Also wir haben zwar sowas wie Sprechtraining gehabt. Anna saß nah am Abhang.
Ja.
Und meinen Milch hat man weggekriegt, indem ich dann den Hinweis bekam, so wie ein Chinese lächeln. Milch. Ja, und so. Also das habe ich schon mitgenommen. Und das hat mir auch dann genützt, später in der Moderation. Ne? Aber man hatte Text, man musste dann ablesen. Und abgelesener Text ist natürlich nicht so, wie wenn er einem einfällt, aber man konnte auch nicht improvisieren, weil die Autoren darauf bestanden, dass das schon so vorgetragen wird. Also das war nicht einfach, ein Hörspiel ist nicht gesendet worden, wo ich mitgemacht habe. Das war Timo und sein Trupp.
Na gerade das, Mensch.
Ja, da war ich der Freund von Timo, der Geika oder wie der hieß. Und letzten Endes war es so, dass dann die sehr strenge Regisseurin Christa Kowalski sagte, nein, sie besetzt die Hauptdarsteller doch mit Schauspielschülern. Weil wir es einfach nicht hinbekamen. Das war, ja, tragisch, aber es war so.
Es ist ein Beruf, ja. Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Weil wir gerade hier sitzen, bevor wir dann zum Thema Tod kommen, worauf du dich ja schon besonders freust, wie ich gehört habe.
Ja.
Es gibt ein Buch, das heißt Jugendradio DT64, Massenmedium und Massenbewegung, das ist der Untertitel, und Power von der Eastside, der eigentliche Titel. Ein dickes Ding, wo du mit Herausgeber bist. Warum das Buch jetzt?
Ja, das habe ich mich im Prinzip auch gefragt, weil es schon sehr lange erstens in meinem Kopf spukt, eine Nachauflage zu machen, denn das ist im Wesentlichen das Buch, was wir 1993 unter dem Eindruck des zerfallenden DDR-Rundfunks schnell aufgeschrieben hatten. Das kennen wir alle. Wenn man sich 30 Jahre später versucht zu erinnern, dann liest man in irgendwelchen Artikeln nach oder in Kalendereinträgen. Und das ist dann nicht mehr wirklich authentisch. Es gibt ja eine wissenschaftliche Untersuchung, was Zeitzeugen leisten, wenn sie alle 5 Jahre neu zu demselben Fakt befragt werden. Und da kommt natürlich, das ist ja normal, da muss man sich auch gar nicht schämen für, immer wieder natürlich auch Wissen dazu oder Wissen ist einfach komplett weg. Und dieses, was man dann durch Dokumente unterstützenderweise in der Forschung dann braucht, aber man kann ja nicht alles rekonstruieren anhand von Dokumenten, ist dann zu filtern, was ist bei Zeitzeugen wirklich passiert und was ist Interpretation, was ist nachträglich angelesenes Wissen über sich selbst, meinetwegen durch die Stasi-Akte oder so. Und das ist etwas, was wir damals schon geahnt hatten. Es gab jedenfalls den Moment, da haben wir von Thomas Bille, der war damals bei MDR Kultur, initiiert, hat er gesagt, ihr müsst das alles aufschreiben, das ist irgendwann mal weg. Und dann wurden wir auch freigestellt, Andreas Ulrich und ich, wir haben das damals gemacht, ein Kollege von mir, Moderator und Redaktionsleiter später, und haben erstmal so ein paar Artikel zusammengetragen von Autoren querbeet, also Hörerforschung, Moderatoren, auch die Soziologie hier im eigenen Hause, Hörereindrücke. Und letzten Endes war das sofort vergriffen damals, 1993, 3000 Stück Auflage. Aber der Verlag ist leider pleite gegangen. Also die haben es nicht geschafft, bevor er pleite war, eine Nachauflage zu bekommen. Und ich habe dann irgendwann mal in den Verträgen nachgelesen, dass die Rechte wieder an die Autoren zurückfallen, wenn der Verlag pleite ist. Und dann habe ich immer wieder gesucht, ob nicht ein Verleger irgendwie Interesse an diesem Projekt hat. Und alle haben abgelehnt, haben gesagt, das ist Special Interest, das hat nicht mehr als 3000 verkaufte Auflage. Und die erste hatte 3000 und dann meinte man, das lohne sich nicht mehr. Dann habe ich irgendwann mal Christoph Links vor 5 oder 6, 7 Jahren nochmal angesprochen. Ich hatte ihn auch ein paar Jahre zuvor schon gebeten, das nochmal nachzudrucken. Und da sagte er, okay, er macht es. Und dann ist er aber plötzlich Rentner geworden, hat seinen Verlag verkauft an den Aufbauverlag. Während dieser Arbeiten an dieser zweiten Auflage, wir wollten das noch ein bisschen ergänzen und erweitern, weil damals wir unter Zeitdruck nicht wirklich ein komplettes Buch abliefern konnten. Und der Aufbauverlag, der es dann hätte machen sollen, lehnte es ab, weil wir brachten noch Geld mit von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die sagten, wir sind jetzt nur noch ein Verlag, der Bücher verlegt, die sich selber tragen. Und dann haben wir gesagt, naja, wir müssen ja das Geld nicht mitbringen. Und dann sagten die, nee, alles gut. Und dann haben wir schließlich in Mainz den Ventilverlag gefunden, der so ein bisschen in die Jugendkultur hinein auch verlegerisch tätig ist, also Ost und West. Und der hat es dann gemacht, aber jetzt auch nicht als Verlag, sondern wir mussten Geld mitbringen. Und jetzt ist es endlich nach einer sehr langen Zeit der Bearbeitung, die Texte waren komplett weg, die Disketten von damals waren auch nicht mehr lesbar teilweise, die Fotos waren weg. Ich musste also wieder zu den Fotografen zurück, die hatten glücklicherweise noch die Negative, aber jetzt brauchte man wieder Negativscanner und so weiter. Also das ist wirklich über Jahre gewachsen und wir sind jetzt froh, wenn ich sage wir, also es sind mehrere Herausgeber inzwischen. Heiko Hilker, der war der Chef der Freundeskreise damals. Andreas Pelemann war in Greifswald ein sehr starker DD64-Unterstützer. Andreas Ulrich und ich. Und dann haben wir versucht, die Genehmigung wieder zu bekommen, dass einige dann abgesprungen sind. Das ist jetzt nochmal ein anderes Problem, weil die sich nach 30 Jahren nicht mehr lesen mochten. Aber wir sind jetzt erstmal glücklich, nochmal so ein Kompendium anbieten zu können.
Es lohnt sich, da mal reinzugucken.
Und trotzdem ist es unvollständig, weil Artikel von dir wäre nicht schlecht gewesen.
Ach, danke.
Also es gibt tatsächlich ein Projekt von mir, das nennt sich dann Ergänzungsband, so wie bei Marx und Engels, ne? Wenn man noch Dokumente findet und so und die nachreichen möchte, aber natürlich nicht mehr in das aktuelle Buch hineinbekommt, logischerweise, weil das Buch ist hoffentlich noch für eine Nachauflage weiter interessant.
Das ist ja noch nicht aller Tage Abend, lieber Jörg. Jawohl, das werden wir mal sehen. Und Überleitung zum zweiten großen Thema meines Podcasts, Gespräch über Leben und Tod, nämlich zum Tod.
Wenn ich es noch vorher noch schaffe, bevor ist er ich
ja,
sterbe.
Naja, du, ich wollte es gerade positiv formulieren. Noch ist er ja nicht da und du bist ja noch 2 Jahre jünger als ich.
Also das sagt ja heutzutage gar nichts. Guck mal, Tamara Danz ist mit 43 gestorben.
Ja, aber guck mal.
Gundi Gundermann auch mit 43. Ja, wir haben diese magische Grenze zumindest erstmal schon mal übersprungen. Da bin
ich
ganz
glücklich.
Die
haben wir übersprungen. Wir haben auch die 27er-Grenze übersprungen, wo ganz, ganz viele berühmte Rock- und Pop-Leute starben.
Frau Weinhaus zum Beispiel, glaube ich.
Zum Beispiel, zu guter Letzt jetzt Frau Amy Winehouse, also jetzt vor etlichen Jahren schon. Wir werden natürlich steinalt, ist ja wohl klar.
Das ist meine Hoffnung. Also ich arbeite dran, ehrlich jetzt. Deswegen habe ich dir überhaupt nur zugesagt, weil Tod begleitet mich vom dritten Lebensjahr an.
Inwiefern?
Da hatte ich meinen ersten anthropologischen Schock, würden die Wissenschaftler sagen. Ich wusste nicht, was Tod ist, aber ich war logischerweise Kind und hatte Kinder zum Spielen und ich wurde wie immer an die frische Luft geschickt, hatte ein Dreirad damals. Und es gab im Haus irgendwie Leute, die mich nicht leiden konnten, also Leute, in dem Fall Kinder. Und die sagten, Jörg, du bist gerade von einer Kreuzspinne gebissen worden. Die wollten mich ärgern. Und da habe ich gesagt, was ist das? Ne? Kreuzspinne kannte ich nicht und so. Und dann, du musst jetzt sterben. Und ich wusste nicht, was Tod ist. Ich wusste nur in dem Augenblick, das muss was ganz Furchtbares sein. Mhm. Und bin dann mein Dreirad stehen lassend sofort zu meiner Mutter gerannt, habe geklingelt wie ein Verrückter, weil ich dachte, ich muss sterben. Also nochmal, ich wusste nicht, was das ist, aber es muss doch was ganz Schlimmes sein.
Ja.
War total bleich und meine Mutter hat mich dann versucht zu trösten und seitdem sind so Kreuzspinnen für mich immer nochmal, wenn die auftauchen, sowas wie ein Zeichen des Todes, obwohl ich inzwischen weiß, dass es viel schlimmere Spinnen gibt. Als ich in Australien mal war, im Outback, da bin ich völlig gedankenlos durch die Gegend gelaufen und dann sagte dann seltsamerweise eine Deutsche aus Riesa, die dort jobbte, in so einem Roadhouse, ich solle aufpassen, es gibt hier sehr giftige Spinnen und sehr giftige Schlangen. Also wenn ich auf Toilette gehe in diesem Roadhouse, soll ich vorher mit dem Fuß ranklopfen an die Toilettenkisten da quasi, diese Wände und dann kann sein, dass da mal irgendwie was, irgendein Getier, ein giftiges Getier wegkuscht.
Oh, ne? Hilfe.
Aber da bin ich jetzt mittlerweile entspannter, weil dieses Leben mit dem Tod hat mich so stark verändert in meiner Wahrnehmung, dass ich irgendwann mal tatsächlich sowas hatte wie Todesängste, obwohl nichts darauf hindeutete, dass das ein Grund dafür gibt. Also ich weiß nicht, gibt es da ein Fachwort für, also eine Phobie. Ich hatte richtig eine Phobie vorm Sterben.
Durch dieses Erlebnis als Dreijähriger?
Wahrscheinlich, ja.
Aha.
Weil das nicht wegtherapiert war. Also ich meine, also meine Mutter hat mich getröstet, es ist ja alles gut und so, ne, wie man das so als Mutter macht. Aber dann war das zweite Ereignis 1971, Urlaub auf Hiddensee. Ich war 12 Jahre alt. Frank Schöbel sang damals im Radio wie ein Stern in einer Sommernacht. Und es war tatsächlich so, dass ich die Salutraumstation sah, wie sie am Horizont, also nicht direkt da, wo das Wasser den Horizont berührt, sondern so ein bisschen weiter oben in einer Größenklasse, sagen die Astronomen dazu, Sterngrößenklasse 1, leuchtete. Und ich habe mich damals sehr stark für Kosmologie und für Astronautik interessiert und wusste natürlich, dass da drei Menschen oben jetzt gerade über diesen Himmel, über die Erde fliegen und habe das alles verfolgt. Und die waren ein paar Tage später, waren die tot. Die hatten ihren Skafander nicht angezogen und es gab einen Druckabfall. Und dadurch waren die während des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre praktisch mit einem Mal so wie implodiert. Es soll ein ziemlich friedlicher Tod gewesen sein, also kein schmerzhafter, aber das wusste ich ja alles damals nicht. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass es auch gesunde, durchtrainierte Leute treffen kann, zu jeder Tageszeit.
Naja.
Eltern haben mich dann zum Psychologen geschickt, der war dann aber eher daran interessiert, meinen Intelligenzquotienten herauszufinden. Also jedenfalls ist das nie wegtherapiert worden.
Ah ja.
Und dann 1993 dann richtig durchgebrochen, man hat mich ins Krankenhaus gefahren, ja, mit Blaulicht und so. Es war einfach nur Angst vorm Sterben.
Aber irgendwie jetzt ist es nicht mehr so deutlich.
Nee, ich muss wirklich dankbar sein dieser Ärztin. Es gibt manchmal so Codes und damit knackt man so eine jahrelange Blockierung mit einem Mal auf. Ich war dann auch beim, wie nennt man das so, Stuhlkreisgeschichten, ne? Zusammen damals mit Susanne Daubner, da war ich schon bei DT64, ja. Wir waren extrem überfordert. Also dieser Leistungsdruck, plötzlich aus dem Nichts so ein 24- oder 20-Stunden-Programm war es damals zu machen. Also ich habe ja mehr hier gewohnt als bei mir zu Hause. Ich habe tatsächlich auch meine Couch von zu Hause mitgebracht, weil ich Frühdienst hatte immer. Ich habe die Sendung Morgenrock moderiert und habe die Nacht vor dem Einsatz quasi hier geschlafen, um nicht zu verschlafen. Ich hatte panische Angst zu verschlafen und das wurde auch dadurch verstärkt, dass die im Kraftfahrpark sagten, also da, wo die Autos uns in der Nacht abholten, also diese Mannschaft, wir klingeln einmal, wenn du nicht unten bist, dann fahren wir weiter. Da fuhr ja auch nichts, keine Straßenbahn, keine S-Bahn, also wir waren darauf angewiesen, dass wir wirklich pünktlich unten standen und dieser ganze Druck war dann so extrem, dass wir beide dann beschlossen, zum Bruder von Thomas Fröse, der war damals Moderator, glaube der Tipp-Disco hieß das,
ja,
beim Sender Stimme der DDR, und der war im Haus der Gesundheit Psychologe, sie kannte den irgendwie. Und da habe ich aber mitbekommen, dass ich eigentlich quasi kein wirklicher schwerer Fall bin, weil da waren wirklich kaputte Leute, ja, die also so eine Angststörung hatten, dass sie weder Straßenbahn richtig fahren konnten, noch das Haus verlassen konnten. Und dann war ich schon mal fast geheilt, weil ich festgestellt habe, dass ich eigentlich gar nicht krank bin. Und dann hat mich noch eine Ärztin in einem Buch draußen im Krankenhaus mit einem einzigen Satz geheilt. Sie hat gesagt, Herr Wagner, was ist denn das Problem? Na, ich sage, ich will nicht tot sein. So schnell stirbt man nicht, sagte sie. Das war der erste Satz. Und dann sagte sie, ein Komma ranhängt, fallen Sie doch einfach dann um und Sie werden sehen, ich habe recht. Und dann war das so, ne? Bin dann tatsächlich einmal die Treppe runtergefallen, später irgendwann, ne, und war dann ohnmächtig. Und aus dieser Ohnmacht bin ich wieder erwacht und seitdem bin ich geheilt. Das ist verblüffend, ne? Also diese Todesangst hat sich jetzt in so einen Sarkasmus und Zynismus gewandelt. Ich frage mich die ganze Zeit zum Beispiel, was machen wir hier, du und ich? Natürlich ein Podcast, aber warum? Was ist das Ziel? Was ist der Plan? Was ist die große Idee dahinter, dass wir überhaupt auf der Welt sind erstens, dass wir eine Ich-Identität haben? Dass du weißt, du bist du und ich, ne? Hättest du zum Beispiel eine Zwillingsschwester, wäre dasselbe genetische Material, aber sie wäre eine andere. Wie kommt das? Warum ist das da? Und was wird das, wenn wir nicht mehr sind?
Das sind ja die großen philosophischen Fragen,
ja. Ja.
Also ich bin ja heilfroh, dass ich dich zu diesem Podcast eingeladen habe, weil wir haben viel schon miteinander gesprochen, aber noch nie darüber.
Ja, das ist ja auch nicht so ein Thema, was man zu Markte trägt, ne, wenn man eine Angststörung hat.
Ja, super spannend.
Ja, ja.
Also auch wenn du dann zu solchen philosophischen Fragen kommst.
Ja, es gab ein Hörspiel, da musste ich mit Dieter Wien und Heide Kipp, damals sehr bekannte Schauspieler,
ja, berühmte
ein Drei-Personen-Stück machen, französisch fakultativ hieß das. Und da sind wir, die Geschichte war so über Friedhöfe gelaufen und haben uns so Friedhofssprüche vorgelesen. Ich als Kind in dieser Familie, das waren meine Eltern, also ein hochkompliziertes Stück, was ich damals gar nicht durchdrungen habe. Ich habe es phonetisch abgelesen, ne? Aber es hat trotzdem was mit mir gemacht. Da haben wir über Tod und Leben philosophiert. Und diese Arbeit beim Hörspiel hat mich wahrscheinlich stärker geprägt als das Studium später. Und diese Sensibilisierung, nachzudenken, zu reflektieren, sich sozusagen von dem Körper abzulösen und sich selbst zu beobachten, kommt alles daher.
Spannend, sehr, sehr spannend. Ich beschäftige mich ja seit der Wende damit, weil kurz nach der Wende, ich glaube noch im November 89, habe ich die erste Live-Talkshow im DDR-Fernsehen, das hieß dann relativ schnell wieder DFF, moderiert. Und ich erinnere, dass Gregor Gysi da war, den sollte ich zum ersten Mal im Leben was Privates fragen, nämlich ob er noch zu haben ist. Da gab es einen riesen Shitstorm, die Menschen schrieben, Frau Schwarz sucht wohl jemand. Ich meine, dessen Kopf kleiner als ich, aber das nur am Rande, weil das war so neu. Es wurde vorher in der DDR ja über sowas eher selten gesprochen.
Eher so bei Klönsnack aus dem Studio.
Sowas, ja, aber nicht in so einer politischen Show schon gar nicht. Nee. Das war die eine Hälfte, die das geschrieben hatten, die anderen haben gesagt, Mensch, endlich solche Fragen. Aber das nur am Rande, es wurde das erste Mal in meinem Leben, ich war damals Anfang 30, der Tod thematisiert. Ich hatte mich bis dahin überhaupt noch nie mit dem Tod beschäftigt. Ich wusste, da gibt's irgendwas, dass dann Menschen weg sind. Aber das Thema an sich war doch kein großes Thema zu DDR-Zeiten. Ich meine, noch heute wird das von vielen Menschen ja weggeschoben. Und seitdem beschäftigt mich das.
Aber völlig zu Recht doch teilweise, weil wenn man das ganze Leben lang denkt, man sitzt in einer Todeszelle, was man ja tatsächlich ist. Ne? Wir sind alle in einer Todeszelle, haben mehr oder weniger Ausgang und Freiräume, aber irgendwann kommt der Sensemann und holt uns. Und wenn man sich das jeden Tag vor Augen führt, das ist ja auch betrüblich.
Also das ist nicht mein Ansatz, lieber Jörg. Du kennst ja meinen Podcast. Mein Ansatz ist ja der, angesichts dessen, dass der Sensemann kommt, und übers Todeszelle habe ich überhaupt nie im Hinterkopf, denke ich ja mit Menschen übers Leben nach. Und denke dann aber zu guter Letzt doch darüber nach, da er ja kommt, davon bin ich überzeugt, da kommt nichts hinterher. Wie stelle ich mir denn das vor? Bereite ich mich drauf vor? Mache ich zum Beispiel so etwas, wie ich vorhabe, die Rede meines Lebens, was ja übrigens wiederum mit Sigmar Krause zu tun hat, unserem DD64-Gründer oder ersten Chef, bei dessen Beerdigung erklang seine Stimme. Er hatte über sich nachgedacht.
Ich war ein bisschen sauer über ihn, weil das meine Idee war.
Ach,
ich wollte tatsächlich meine eigene Grabesrede halten. Dazu musst du vielleicht noch wissen, dass ich beim Berliner Ensemble im Stück Frühlingserwachen mitgemacht habe als Schüler. Und da war eine Beerdigungsrede drin. Ich habe also 125 Mal die Beerdigung eines Schulkameraden spielen müssen und noch so einen zynischen Satz hinterherrufen müssen wie, er ist mir nämlich noch 5 Mark schuldig. Und dann gab es einen schönen Lacher immer. Also ich habe mich gefreut, also einer der wenigen Lacher. und habe mich aber damit beschäftigt, wie würde ich denn meine Beerdigung inszenieren, weil nämlich der Hauptheld war tatsächlich, hat Frank Wedekind so damals reingeschrieben, bei seiner Beerdigung dabei. Er sah quasi als Seele. B.K. Trageling, der Regisseur damals, hat das so inszeniert, dass er seinen eigenen Kopf unter dem Arm trug. Also nochmal quasi vom Maskenbildner gefertigten Kopf. Und dann zwischen uns hin und her wandelte, aber so, dass wir ihn nicht bemerkten, also schauspielerisch. Ne? Wie würde ich denn meine Beerdigung inszenieren? Und habe mir gedacht, also da werde ich einen Kassettenrekorder hinstellen, eine Kassette und sagen, liebe Leute, wir sehen uns alle auf der anderen Seite des Planeten und jetzt feiert nochmal schön. Also ich wollte nicht diese Grabestraurigkeit haben. Und dann sitze ich auch bei Sigmar Krause wie du in Grünau auf dem Waldfriedhof in dieser Kapelle. Und dann kommt plötzlich meine Idee, dass er zu uns spricht quasi. Ne? Und dachte ich mir, scheiße, jetzt muss ich mir was anderes ausdenken. Insofern war ich sauer. Ja, aber jetzt nicht wirklich böse, weil ich finde das gut, dass er das gemacht hat. Weil ich glaube, bei ihm ist es noch was anderes. Er ist ja wirklich ein sehr, man würde heute sagen, Überzeugungstäter gewesen und hat in dieser Grabesrede nochmal seine Motive, warum er diesen Weg eingeschlagen hat, deutlich gemacht. Und ich fand das unheimlich wichtig, dass er die Deutungshoheit über sein Leben behält.
Deutungshoheit finde ich ein wahnsinnig wichtiges Wort. Ich sag dann immer, ich will das letzte Wort haben. Ja. Kannst du dir das eben jetzt auch noch für dich vorstellen oder denkst du dir jetzt was ganz anderes aus?
Also ich habe überlegt, dass dieses ziemlich deutsche Ritual, möglichst auch noch bei Regen, also das kann man ja nicht beeinflussen, aber meine ganzen Beerdigungen waren alle bei Regen, nur bei einer Schulkameradin riss dann plötzlich, als das Grab quasi geöffnet wurde, die Sonne auf. Also wie im Theater, als hätte man gesagt, Licht bitte. So, und sie war auch religiös, also es passte dazu, als hätte Jesus irgendwie nochmal so einen Lichtstrahl oder Gott einen Lichtstrahl geschickt. Und da ich ja Theaterwissenschaft studiert habe, auch sehr lange Zeit die Theatralik des Alltags, finde ich diese ganzen Rituale furchtbar mittlerweile. Ich weiß, dass derjenige, der das organisiert, also vom Beerdigungsinstitut, wichtig, ja. Es gibt Menschen, die brauchen bis zum letzten Augenblick diese Begleitung, diese professionelle Begleitung, finde ich alles wichtig. Aber es ist immer eine Zumutung für die Angehörigen. Andererseits verstehe ich, dass man nochmal so einen Deckel drüber machen will über ein Leben, also quasi in dem Fall die Grabplatte, ne? Also einen Abschluss findet. Mhm. Diese Ungewissheit, wenn also Leute auch im Krieg geblieben sind und die Frauen immer gehofft haben, kommt der nochmal wieder, das ist viel schlimmer, als wenn man die Todesnachricht dann hat. Mhm. Das verstehe ich psychologisch, aber diese Zumutung praktisch dem anderen vor Augen zu führen, was als nächstes auf diese Person zukommt. Also ich mache dann immer dieses Agatha Christie-Spiel, wenn ich so bei Beerdigung bin. Ich muss mich ablenken, ich kann das nicht ertragen. Also für mich ist das eine zutiefst psychische Belastung, bei Beerdigung zu sein oder jetzt zum Grab meines Vaters zu gehen. Ich versuche da immer so den Regisseur in mir zu entdecken und dann überlege ich, wer ist jetzt hier der Nächste? Also das klingt jetzt böse, aber es ist nicht so gemeint. Es ist eine Form der Ablenkung. So Agatha Christie, ne? Also dieses auf einer Bergkuppe stirbt jeden Tag einer, ne? So, und wer ist der Mörder? Wer ist der Nächste? Und dieses Spiel habe ich sogar früher in der U-Bahn gemacht oder im Wartezimmer eines Arztes, dass ich immer überlegte, bin ich der Nächste, der stirbt, oder ist es die Frau dort gegenüber? Es ist ein bisschen komisch, ne? Das ist, aber das ist meine Form der Bewältigung gewesen, weil dieser Tod beschäftigt mich täglich, muss ich ehrlich sagen.
Also kommt da vielleicht doch ein Stück weit die Angst wieder hoch?
Nee, es ist nicht Angst. Nee, es ist die Enttäuschung, dass dieses Leben endlich ist. Mhm. Und jetzt kommt aber ein tröstender Satz, den ich von Hans-Joachim Kuhlenkampf übernommen habe. Es gab mal so eine Interviewreihe mit Desiree Nosbusch, die sehr unkonventionell Promis befragte im ZDF, wenn ich mich nicht irre. Das war auf einer grünen Wiese. Sie hockten, also so, sie saßen so teilweise im Schneidersitz und da fragte dann plötzlich Desiree Nosbusch, ich weiß nicht, war höchstens 15 oder so zu dieser Zeit, Hans-Joachim Kuhlenkampf, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Und dann sagte er diesen Satz, der mich bis heute begleitet, nein, das ist so wie vor der Geburt. Und ich frage mich dann die ganze Zeit, also es ist schmerzfrei. Bloß
da denkt man ja, kommt noch was bei der Formulierung oder nicht?
Nein. Der sagt, er glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod, denn wie war es denn vor der Geburt? Da war es nichts, ne? Also kannst du dich noch erinnern, bevor du geboren wurdest, wie das war?
Nee, nicht wirklich.
Und so ist das dann auch danach.
Ja, so ist es gemeint.
Dieses blanke Nichts. Und was ist nichts? Und nichts kann man nur beschreiben, indem man irgendwie einen Vergleich zieht. Und dieser Vergleich mit dem Nichts vor der Geburt ist dann auch wieder ein Trost, weil es ist dann nichts, ne? Also es ist auch kein Schmerz, es ist weder die Hölle oder irgendwas anderes. Auch nicht, dass die Seelen wandern, dass du plötzlich eine Blume bist oder eine Kuh oder so, was ja auch erschreckend wäre. Also ich möchte keine Kuh sein, bei allem Respekt vor Kühen. Aber zu wissen, da ist dann wieder nichts. Und was ich manchmal hilfreich im Alltag finde, man hat ja sehr viel Kram über die Jahre angestaut, ne? Und man gibt dann so eine Regel, alles, was du ein Jahr nicht angefasst hast, wegschmeißen, so. Kann ich mich nicht überwinden, weil bei diesem DD64-Buch habe ich 30 Jahre lang irgendwas aufgehoben, war dann froh, dass ich es hatte. Aber letzten Endes ist es die Erkenntnis, dass in 5 Milliarden Jahren, sagen die Wissenschaftler, die Erde nicht mehr existiert. Und dann muss man umziehen. Da gibt's eine Last Generation, also diese Klima Last Generation ist, das ist Pillepalle dagegen. Sagen wir mal, 12 Milliarden Menschen sind dann irgendwie umzusiedeln und dann kann wahrscheinlich nicht jeder mit. Und wenn doch, was lässt man hier? Und dann habe ich mir gedacht, also das, was ich gerade aufhebe, ne? Also zum Beispiel Töne oder Bilder oder Filmsequenzen.
Also Töne meint O-Töne aus Interviews.
Aus Interviews. Das interessiert keine Sau, wenn du die Erde verlassen musst. Und was hilft ist, was haben die Amerikaner in ihre Voyager-Sonden gepackt? Eine Bildplatte, also wo Daten aufgezeichnet sind und Videos und Musik von, glaube, Mozart ist dabei. Ja, der hat's geschafft, der ist sozusagen jetzt außerhalb unseres Sonnensystems und wenn Außerirdische ihn finden, also und das dekodieren können, dann erklingt Mozart in irgendeinem Sternsystem, in irgendeiner Galaxis. Das ist Hoffnung, aber bei mir weiß ich, da ist nichts, da bleibt wirklich nichts übrig und das hilft mir im Alltag, sich von Dingen zu trennen, wo man immer noch dran hängt, vielleicht kann man es ja doch nochmal gebrauchen. Nein, in 5 Milliarden Jahren ist hier aus, da ist nichts, da ist auch das Internet weg.
Also der ganz große Blick. Ich habe jüngst mit Judith Enders einen solchen Podcast veröffentlicht und die sagte den Satz, der mir sehr gut gefallen hat und seitdem nicht mehr aus dem Sinn geht und vielleicht noch sowas Tröstliches am Schluss unseres Gesprächs auch hat. Sinngemäß, der Tod macht das Leben erst sinnvoll. Also sprich, weil wir wissen, dass es eine Begrenzung gibt, können wir, und das ist im Prinzip ja mein Ansatz, dieses Leben ja viel mehr genießen und auch genießen, was wir haben.
Aber ich bin trotzdem Pessimist. Mein Satz ist, vom Standpunkt des Todes aus betrachtet, ist es egal, wie lange man lebt. Das gilt also, wenn Kinder früh sterben oder ich sag mal auch, wenn man 104 ist. Im Tod sind wir alle gleich. Und das macht mir dann wieder Angst, weil ich will noch nicht von dieser Welt. Und Christoph Schlingensief in einem Spiegel-Interview kurz vor seinem Tod sagte auch, im Paradies kann es gar nicht so schön sein wie auf der Erde. Also ich verstehe immer noch nicht, warum wir die Gelegenheit haben, für einige Jahre unseren Kopf aus dem Nichts zu strecken, das Beste draus zu machen, zu genießen, zu lieben, zu lernen auch. Ist ja auch eine schöne Erfahrung, wenn man immer wieder klüger wird zum Beispiel. Und dann ist irgendwie, so nach dem Zufallsprinzip, denke ich mal, Schluss. Was mache ich jetzt mit diesem schönen Erlebnis Erde? Ja? Und das macht mich dann wieder traurig. Also ich will jetzt die Stimmung nicht versauen, aber dieser Optimismus, dass nur durch den Tod das Leben schön wird, ja, aber irgendwann ist dann diese Dunkelheit da und das Nichts. Und da komme ich nochmal auf das Hörspiel. Ich hatte tatsächlich ein Hörspiel, wo ich genau in dieser Rolle auch mal philosophieren musste und da sagte mein Charakter, also meine Rollenfigur, nehmen wir mal an, das Weltall ist unendlich, also ich zitiere jetzt nur sinngemäß, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, wann sich die Atome in unserem Körper wieder genauso fügen wie jetzt. Warten wir doch einfach ab, was kommt. Das ist etwas, was mir dann als Materialist und Agnostiker wieder hilft zu sagen, okay, die ersten 5 Milliarden Jahre habe ich ja auch mit einem Wimpernschlag quasi erlebt, ne, als im Nichts vor der Geburt. Und dann wird auch meine Wiedergeburt durch Fügung der Atome, der Kohlenstoffe, der Aminosäuren in mir mich wieder hervorbringen. Das wird zwar so sein, das sagt auch Uli Zelle in deinem Podcast, dass wir uns nicht mehr daran erinnern können, dass wir schon mal gelebt haben, aber wer weiß, also ich bin offen.
Schwarz hören.